Lukas 18, Vers 18 bis 30 aus der Genfer Übersetzung. Die Frage eines Reichen nach dem ewigen Leben. Ein angesehener Mann fragte Jesus: Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut? Entgegnete Jesus. Gut ist nur Gott und sonst niemand. Du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst keinen Mord begehen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst keine falschen Aussagen machen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Der Mann erwiderte: All diese Gebote habe ich von meiner Jugend an befolgt. Da sagt Jesus zu ihm: Eines fehlt dir noch. Verkauf alles, was du hast, und verteile den Erlös an die Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Der Mann wurde sehr traurig, als er das hörte, denn er hatte ein sehr großes Vermögen. Als Jesus ihn so traurig sah, sagte er: Wie schwer ist es doch für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Da fragten die Zuhörer: Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus antwortete: Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist für Gott möglich. Da sagte Petrus: Du weißt, wir haben zurückgelassen, was wir besaßen, sind dir nachgefolgt. Jesus erwiderte zu allen Jüngern gewandt: Ich sage euch, jeder, der um des Reiches Gottes willen Haus oder Frau, Geschwister, Eltern oder Kinder zurücklässt, bekommt jetzt in dieser Zeit alles vielfach wieder und in der kommenden Welt das ewige Leben. Amen.
Danke, Lena. Danke für den Lobpreis. Das erste Lied, was wir gesungen haben bei dem Blog jetzt her, Ich komme zu dir, ist mir jetzt eingefallen, könnte eigentlich ein guter Titel der Predigt sein. Aber schauen wir mal. Schalten wir in den aktiven Zuhörmodus. Aktiv heißt nicht so und berieseln lassen, sondern aktiv zuhören heißt mit einem Ohr zuhören oder mit beiden Ohren zuhören und auch gleichzeitig beten. Weil wenn wir das zwei Dinge gleichzeitig machen, dann verspreche ich dir, du wirst jetzt angesprochen. Jesus ist da, er ist gegenwärtig, wie wir schon gebetet haben, und er spricht uns an. Und sein Wort ist stark. Der Text ist auch stark, den wir gehört haben. Ich glaube, ein recht bekannter Text aus dem Lukas-Evangelium. Matthäus und Markus haben auch diese Geschichte drinnen. Die schreiben sogar, dass der Mann jung war, um den es hier geht. Es geht eigentlich darum, dass man zu Jesus kommt, so wie dieser Mann zu Jesus kommt. Das heißt, das ist für alle, für uns relevant. Egal ob reich oder nicht reich. Egal ob materiell reich oder nicht reich. Es geht um die zentrale Frage: Wie kann ich ins Reich Gottes kommen? Wie kann ich zu Gott kommen? Wie kann ich das ewige Leben bekommen? Das ist die zentrale Frage eigentlich für jeden Menschen. Das ist unsere Bestimmung. Die Frage: Wo werde ich in 100 Jahren sein? Oder in 70 Jahren oder in 50 für die Älteren unter uns? Wenn die Medizin nicht revolutionäre Meilensteine zustande bringt, sicher nicht mehr physisch hier. Die Antwort auf die Frage kennen wir, wenn wir die Bibel kennen, wenn wir das Neue Testament kennen. Ins Reich Gottes kommen wir, wenn wir zu Jesus kommen. Ins Reich Gottes geht es nur über Jesus. Das heißt, Jesus ist der Schlüssel, Vergebung zu bekommen durch Jesus, weil er für meine Sünden am Kreuz gestorben ist, damit uns vergeben werden kann. Und der reiche Mann, von dem hier die Rede ist, ist eigentlich ein Synagogenvorsteher. Das heißt, der ist ein einflussreicher Mann, er ist eigentlich ein Vorbild wie wir sehen werden. Und er kommt mit dieser ernsten Frage zu Jesus, die bewegt ihn wirklich. Der will Jesus keine Falle stellen, wie oft die Pharisäer, sondern der kommt mit diesem ernsten Hintergrund zu Jesus. Das heißt, die Frage ist, wie kommen wir zu Jesus? Es ist wichtig, dass wir zu Jesus kommen, aber die Frage ist, wie machen wir das? Die Art. Und wir können drei Dinge in dieser Begegnung lernen. Drei Punkte, die du vielleicht hoffentlich morgen auch noch weißt, damit wir weiter beten können. Wie können wir, wie sollen wir zu Jesus kommen? Jeden Tag, immer wieder. Der Mann ist bewegt. Der Mann ist bewegt und er will sich bewegen lassen. Aber er hat was. Er hat was in seinen Händen. In Versen 18 bis 23, und das ist der erste Punkt, geht es darum, komm zu Jesus mit leeren Händen. Der Mann hat zwei Dinge in seinen Händen. Nämlich seine Güte. Er glaubt, er ist gut. Er glaubt, er ist eine gute Person. Er sagt hier, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und Jesus antwortet, warum nennst du mich gut? Gut ist nur Gott allein. Das heißt, Jesus will ihm einmal zeigen, was ist Güte? Er glaubt, er braucht nur noch eine Kleinigkeit tun, damit er das ewige Leben bekommt, damit er von Gott akzeptiert ist. Und Jesus sagt in Vers 20, du kennst doch die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen, ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist übrigens der zweite Teil der 10 Gebote, die man relativ leicht überprüfen kann. Das heißt, er glaubt, er ist gut, er hat richtiges Verhalten, er hält diese Gebote, er ist ein Vorbild in der Gesellschaft wahrscheinlich. Wie er im Vers 21 sagt, alle diese Gebote habe ich von meiner Jugend an befolgt. Ja super, jetzt erwartet er sich Lob von Jesus, oder? So ein bisschen streicheln, großartig, weiter so. Nein, so geht es nicht. Wie erklärt Jesus Güte? Jesus sagt, Güte, willst du Güte sehen? Dann schau nicht auf dich, schau nicht auf dich selber, was du selber getan, geleistet hast, sondern Güte ist was Einzigartiges. Güte ist eine Eigenschaft, die eigentlich nur Gott hat. Jesus sagt, Güte hat nur Gott. Und Jesus ist Gottes Sohn, Jesus ist Gott. Aber nur weiß das dieser Mann nicht. Er weiß, es ist ein großartiger Lehrer, dem viele nachfolgen. Und er kommt jetzt mit dieser ernsthaften Frage zu Jesus. Aber Jesus sagt, nur Gott ist gut. Wenn du wirklich verstehen willst, was Güte ist, dann schau auf Gott. Dann musst du auf Gott schauen und nicht auf das, was du leistest, auf die Gebote, die du hältst, denn keiner von uns ist gut in diesem Sinn. Keiner von uns ist ein guter Mensch von Geburt an. Wir sind Sünder, alle sind wir Sünder. Und Jesus sagt ihm das so. Warum? Damit wir wissen, wir brauchen Gott, denn ohne Gott geht es dann nicht. Ich brauche das Kreuz, ich brauche Vergebung. Das heißt, das Erste, was er in seinen Händen hält, ist seine Güte. Er glaubt, er ist gut. Und das Zweite sind seine Güter. Er ist materiell reich, er ist vermögend. Er hat also seine Güte und seine Güter in seinen Händen. Warum? Das sehen wir im Vers 22 in der weiteren Antwort, wo es Jesus ihm gibt. Da sagte Jesus zu ihm, eines fehlt dir noch. Du hast jetzt die Gebote gehalten, ist zwar super, Aber es ist nicht genug. Boah, nicht genug? Wer von uns hat die Gebote schon alle gehalten? Ich glaube, das schafft keiner eigentlich, wenn wir uns genau beleuchten. Aber Jesus sagt, eines fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast und verteile den Erlös an die Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Verkaufe alles, was du hast. Radikale Ansage von Jesus. Radikale Ansage. Was passiert? Als er das hört, wird er sehr traurig, weil er eben sehr reich war. Und genau das, diesen Reichtum, diese Güter in seinen Händen hat. Er klammert sich dran. Das heißt, es gab etwas, was wichtiger war für ihn als das Leben mit Jesus. Als Jesus selber, als Gott selber. In seinem Fall sein Wohlstand, sein Reichtum. Das ist übrigens das einzige Mal, dass Jesus in den Evangelien sagt, verkaufe alles, was du hast und folge mir nach. Und er sagt es, weil er sieht, dass dieser Mann eigentlich einen anderen Gott hat. In dem Fall seinen Reichtum. Mammon, kann man auch sagen. Sein Geld, sein Besitz. Das Geld ist wichtiger für ihn als Jesus. Wichtiger als das Reich Gottes, als das ewige Leben. Obwohl es eigentlich seine Motivation war, dieses ewige Leben zu bekommen, am Beginn, als Jesus diese Frage stellt. Deswegen sagt Jesus, geh hin, verkaufe alles, was du hast. Und der Mann wurde traurig und will es nicht tun und kehrt Jesus den Rücken. Traurige Geschichte bis hierher, oder? Will Jesus jetzt von uns, dass wir alles verkaufen? Allen unseren Besitz? Alles morgen? Glaube ich nicht unbedingt. Es kann sein, muss aber nicht sein. Wichtig ist, wie wir zu Jesus kommen. Kommen wir mit leeren Händen? Wenn wir ins Reich Gottes kommen wollen, wenn wir Vergebung wollen, dann müssen wir mit leeren Händen kommen. Das ist generell ein Problem für uns alle, egal ob wir materiell reich sind oder nicht. Wir sind dankbar, dass wir in einem relativ reichen Land leben, keine Verfolgung so gut wie. Aber es ist so leicht, dass man etwas in den Händen hält, was uns aufhält, irgendwie ganz, mit ganzem Herzen zu Jesus zu kommen. An das wir uns klammern, an das wir uns irgendwie festhalten, dass wir festhalten. Egal, ob das jetzt auch unsere Güte ist, ich bin eher guter Mensch. Ich brauche eigentlich Jesus gar nicht. Hört man so oft, oder? Wenn wir mit anderen Menschen reden. Oder ob das unsere Güter sind. Oder wir haben Techniken, Methoden, die uns gut erscheinen lassen. Obwohl wir ja wissen, wir sind Sünder. Das wissen wir, die meisten von uns. Aber wir haben Techniken und ich benutze die auch. Wenn du dich mit anderen vergleichst, wirst du es immer schaffen, dass du gut dastehst. Vergleich dich mit einem Kriminellen, über den du in der Zeitung liest. Ich bin ja eh besser. Ich bin ja eh gut. Ich habe eh niemanden umgebracht. Vergleich dich mit Jesus, dann schaut es anders aus. Eine andere Möglichkeit zu sagen, wir sind gut, eine andere Ausrede sozusagen, ist, wir machen andere verantwortlich. Oder wir machen den Druck verantwortlich. Heute in der Leistungsgesellschaft ist ja viel Druck. Immer wieder von oben, du bist unter Druck, du musst arbeiten, du musst funktionieren. Druck in allen Situationen, Druck in der Arbeit, Druck in der Familie, mit Kindern, äußere Umstände, Stress. Und ich vergleiche das mit einer Zitrone. Wir alle sind eigentlich wie eine Zitrone. Was ist eine Zitrone? Außen schön, gelb, wenn sie reif ist. Aber wenn man Druck ausübt, kommt saurer Saft heraus. Wenn ich sie zusammenpresse. Aber der Saft wird nicht erst dadurch sauer, wenn ich Druck ausübe, sondern der ist vorher schon sauer. Dieser Zitrone ist von Natur aus sauer. Das ist einfach ihre Eigenschaft. Ja? Das heißt, der Druck macht nur sichtbar, was eigentlich schon immer da ist. Und wenn ich unter Druck einen Blödsinn mache, sündige, dann macht der Druck eigentlich nur sichtbar, dass ich kein guter Mensch bin. Wie eine Zitrone, die unter Druck den sauren Saft hervorbringt. Das heißt, wir sind nicht gut. Wir brauchen keine Ausreden suchen. Das bringt nichts, wir werden dadurch nicht besser. Das heißt, komme mit leeren Händen. Wir können auch anderes in Händen halten. Geld, Besitz, wie wir eben bei diesem Mann sehen, das kann ein Wunsch sein, das kann eine Beziehung sein, die wir haben oder die wir gern hätten. Das kann ein Plan sein, das kann eine Arbeit sein, das können so viele Sachen sein, an die wir uns klammern, materielle und auch nicht materielle. Irgendwas, was wichtiger ist als Jesus. Und Jesus sagt, lass das los. Lass es einfach los. Es hindert dich, ganz echt zu mir zu kommen. Denk mal darüber nach, was sind in deinem Leben die Dinge, an die du dich klammerst, was du in deinen Händen hältst. Habe ich leere Hände, wenn ich zu Jesus komme? Muss ich was loslassen? Muss ich was aufgeben, was mir schwer fällt? Es ist nicht oft leicht. So wie es dem Mann nicht leicht gefallen ist. Der hat traurig Jesus den Rücken gekehrt. Aber Jesus sagt, das Beste ist, komm mit leeren Händen. Er füllt sie. Er füllt sie dann wieder mit was Besserem, was Größerem, was Neuem. Das heißt, der Mann in der Geschichte macht eigentlich zwei Sünden. Er kehrt Gott den Rücken und wendet sich somit am anderen Gott zu. Etwas, was wichtiger ist als Jesus. Und jeder Mensch auf diesem Planeten hat damit Probleme. Daher ist es wichtig, komm mit leeren Händen. Der zweite Punkt, wie wir zu Jesus kommen sollen, sind die Verse 24 bis 27. Komm mit kindlichem Vertrauen. Man muss eigentlich da den Vers 17 noch mitnehmen, wo Jesus die Kinder segnet. Und Jesus nimmt das dann als Beispiel. In Vers 17 steht, sagt Jesus, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, wird nicht hineinkommen. Boah, ganz klar. Schau auf die Kinder, schau auf ihr einfaches Vertrauen. Komm mit kindlichem Vertrauen. Das ist wieder die richtige Einstellung. Und es erklärt Jesus dann ab Vers 24, als Jesus ihn so sah, wie der Mann umgedreht ist, als er traurig war, sagte er, wie schwer ist es doch für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Wie schwer. Das heißt, Reichtum kann abhalten, Geld kann uns davon abhalten, ins Reich Gottes zu kommen. Und dann eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Was meint Jesus jetzt damit? Ein Kamel durch ein Nadelöhr. Ich glaube, Jesus formuliert hier sehr überspitzt, ein bisschen witzig. Er zeigt einfach auf, dass es ein Ding der Unmöglichkeit ist. Das Nadelöhr war für die Leute damals ein Begriff, auch weil es das kleinste der vier Stadttore in Jerusalem war. Und da hat auch kein Kamel durchgepasst. Aber das Nadelöhr von einer Nähnadel, nimm eine Nadel nimm ein Kamel, finde jemanden, der die Nadel hält, und dann versuche, ein Kamel durchzuschieben. Na servus, genau, das wird schwer. Ding der Unmöglichkeit. Das heißt, Jesus zeigt, oder will damit sagen, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Dass jemand, der sich an was klammert, sozusagen, in dem Fall an den Reichtum, ins Reich Gottes kommt. Es ist unmöglich für alle, generell für uns alle, ins Reich Gottes zu kommen. Nicht nur für diesen Mann hier, für alle ist es eigentlich unmöglich. Wenn wir es durch eigene Leistung versuchen, durch gute Werke, es wird schon passen. Wenn ich das und das mache, wird Gott mich schon annehmen. Nein, das geht nicht, sagt er ganz klar. Durch eigene Leistung geht es nicht. Und das will Jesus hier mit diesem Vergleich bringen, diese Unmöglichkeit. Und dann Vers 26, die Zuhörer fragen, ja, wer kann dann überhaupt gerettet werden, wenn das ein Ding der Unmöglichkeit ist? Dann ist Gott im Himmel eh allein, oder? Nein. Jesus antwortete, Vers 27, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist für Gott möglich. Und das ist einer der schönsten Verse in der Bibel, kann ich nur sagen. Wenn es für dich oder für mich die Mauer gibt, da kannst du nicht, die ist so hoch, da kannst du nicht drüber. Bei Gott gibt es ein möglich. Das einzige Wort, was nicht in Gottes Wörterbuch steht, ist das Wort unmöglich. Gott sei Dank. Das existiert nicht in seinem Wortschatz. Das heißt, es ist eigentlich ein Wunder, dass du, dass wir ins Reich Gottes kommen können. Wenn du dir jetzt umschaust, du sitzt neben einem Wunder. Großartig, oder? Wenn du Jesus nachfolgst, wenn dein Sitznachbar Jesus nachfolgst, sitzt du neben einem Wunder. Halleluja! Lob Gott dafür! Und das, weil es das Wort unmöglich nicht gibt, deshalb geht das so. Es ist ein Wunder, dass Menschen zu Jesus kommen können, dass du die Christ nennen kannst. Gott kann unsere Herzen öffnen. Gott kann das möglich machen und darin einziehen. Ich muss es nur zulassen. Wenn das bei dir schon passiert ist, lob ihn dafür, preis ihn dafür. Wenn das noch nicht passiert ist, dann kannst du ihn jetzt darum bitten. Herr, zieh du in mein Herz ein. Ich bin Sünder. Ich entschuldige mich, dass ich bisher ohne dich gelebt habe. Ich bitte dich, komm in mein Leben. Danke, dass du für mich gestorben bist. Was macht die Tatsache, dass Gott nichts unmöglich ist mit unserem Leben als Christ im Alltag? Was macht die Tatsache mit unserem Gebetleben? Mit welcher Haltung beten wir? Mit welcher Erwartung? Das macht unsere Probleme kleiner, oder? Unseren Berg, der so groß ist oft, unsere Beschwerden, unsere Nöte, und das relativiert vieles. Das ist großartig, wenn wir auf so einen Gott schauen können, wenn wir zu so einem Gott du sagen können, Vater sagen können, dem nichts unmöglich ist. Das ermutigt uns zu beten. Das ermutigt uns zu beten für Menschen, damit sie Christen werden, damit sie gerettet werden. Vielleicht denk einmal, überleg da Menschen, von denen du sagst, ich kann mir nicht vorstellen, dass der oder die Christ wird. Das ist unmöglich, menschlich gesehen, für mich. Ich habe das einmal gemacht, vor 20 Jahren das erste Mal, von einem Studienkollegen oder ehemaligen Schulkollegen sogar, wo ich mir gedacht habe, ich lebe ihm das, ich versuche ihm ein bisschen vorzuleben, aber dass der jetzt Christ wird, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und dann haben wir gemeinsam eine längere Zeit dafür gebetet und es hat sich was getan. Und er ist dann Christ geworden. Das heißt, überleg da in der nächsten Woche vielleicht Menschen, wo du denkst, das ist, da habe ich bisher keine Reaktion, nur Ablehnung oder ein Ding der Unmöglichkeit. Oft haben wir noch gar nicht viel mit solchen Menschen oder mit denen gesprochen. Aber wenn du dann regelmäßig dafür betest, wirst du sehen, bei Gott ist nichts unmöglich. Er wird Türen auftun, er wird Möglichkeiten schenken. Und dazu brauchen auch wir dieses kindliche Vertrauen, dass wir wie die Kinder ganz simpel zu Jesus kommen. Nicht uns irgendwie verstellen, unsere Masken aufsetzen. Gott kennt uns sowieso, sieht uns durch und durch. Komm zu Jesus mit kindlichem Vertrauen. Vertraue, dass er das Unmögliche tun kann. Und der dritte Punkt, die Verse 28 bis 30, da geht es dann um den Lohn. Um den Lohn der Nachfolge. Komme mit großen Erwartungen. Petrus, der Sprecher, sagt, Vers 28, du weißt, wir haben zurückgelassen, was wir besaßen. Großartig, oder? Boah. Und wir sind dir nachgefolgt. Und Vers 29, Jesus erwiderte, zu allen Jüngern gewandt, ich sage euch, jeder, der um das Reich Gottes willen Haus oder Frau, Geschwister, Eltern oder Kinder zurücklässt, bekommt jetzt in dieser Zeit alles vielfach wieder und in der kommenden Welt das ewige Leben. Jesus redet hier nicht über die wenigen, die alles zurücklassen. Das heißt, Missionare, die jetzt alles zurücklassen in ein fremdes Land, Afrika, Asien, wo auch immer hingehen und dort Menschen zu Jesus führen. Na, über die redet Jesus hier nicht primär, sondern er redet über uns alle. Er spricht uns alle an in der Situation, wo wir stehen, über alle, die jetzt Christen sind oder werden. Das heißt, wenn du Christ wirst, musst du alles zurücklassen. Du darfst alles zurücklassen. Nämlich alles, was deine bisherige Nummer 1 ist. Weil das hindert dich, Jesus als deine bisherige Nummer 1, also als deine zukünftige Nummer 1 zu machen. Und das ist es, was du zurücklassen musst. Lass Jesus an Steuer. Jesus will deine Nummer 1 sein im Leben. Das heißt, es geht um Entscheidung. Entscheidung heißt immer scheiden. Von einer gewissen Sache muss ich mich trennen, wenn ich Jesus die Nummer 1 lassen möchte, lassen soll. Welche Beziehung steht an erster Stelle? Dieses Verlassen, was Jesus hier anspricht, bedeutet, alles andere hat Nachrang. Jesus hat Vorrang. Vorrang geben, sozusagen. Vorrang geben, Tafel. Jesus hat Vorrang. Aber das Schöne ist, wenn du Jesus die Nummer 1 lässt, dann wird es nicht alles schlechter, sondern alles besser, weil du darfst Großes erwarten. Und in Vers 30 lesen wir von zwei Belohnungen. Belohnung ist immer super, oder? Wenn wir was gut gemacht haben, dann kriegst du Belohnung, dann kriegst du Lob. Heute wird man zwar selten gelobt, aber dann kriegst du ja eine Kleinigkeit, Süßigkeit als Kind oder was auch immer. Und Jesus spricht hier von zwei großartigen Belohnungen. Die erste, du bekommst viele Geschwister. Wow, großartig, oder? Jesus redet hier von der Gemeinde. Jeder, der um des Reich Gottes willen Haus, Frau, Geschwister, Eltern, Kinder zurücklässt, bekommt jetzt alles vielfach wieder. Vielfach. Sogar mehrfach. Du bekommst eine neue Familie, neue Brüder, neue Geschwister. Einen gemeinsamen Vater. Gott selbst. Was Besseres gibt es ja gar nicht. Oder? Und viele Menschen haben das nicht, weil sie Jesus nicht haben. Diese besondere Familie. Da dürfen wir mal dankbar sein für Gemeinde. Da dürfen wir wertschätzen. Was ist Gemeinde? Diese neue Familie, diese neuen Geschwister. Wir würden uns nicht kennen, wenn wir Jesus nicht kennen würden. Wir würden heute nicht so zusammensitzen, wenn wir nicht bei Jesus wären. Großartig, oder? Dafür dürfen wir dankbar sein. Schätzen wir es, wie sehr Gemeinde ein Segen ist. Wie oft hast du schon einen Segen erfahren durch Geschwister? Wann hast du das letzte Mal Segen erfahren? Wenn jemand für dich betet, wenn dich jemand segnet. Wann betest du für jemanden, dem es gerade schlecht geht? Du darfst große Erwartungen haben. Gott schenkt dir Großes, weil du Teil seiner Familie sein darfst. Gemeinde, das ist die erste Belohnung, die Gott schenkt, wenn wir mit großen Erwartungen zu ihm kommen. Und die zweite Belohnung zum Schluss, im Vers 30, in dieser Zeit alles bekommt man alles vielfach wieder und in der kommenden Welt das ewige Leben. In der kommenden Welt das ewige Leben, das eigentlich jetzt schon beginnt. Das heißt, wenn du bei Jesus bist, dann weißt du ganz sicher hundertprozentig, wo du bist. Wenn du morgen verunglücken würdest zum Beispiel. Ich weiß, das sind Gedanken, mit denen beschäftigt man sich nicht, das verdrängt man schnell, weil das wollen wir nicht hören. Tragisch. Aber frag jemanden auf der Straße, weißt du, wenn du morgen stirbst, wo du bist? Wenn wir bei Jesus sind, wissen wir es. Wir dürfen bei ihm sein, wir dürfen dieses ewige Leben in Ewigkeit genießen. Kein Schmerz, keine Traurigkeit mehr, kein Leid, keine Krankheit. Ermutigend, oder? Diese Perspektive, Thema Himmel. Das heißt, wir sollen mit diesen großen Erwartungen zu Jesus kommen. Was bewegt das in uns, wie Jesus hier mit diesem Mann, der zu Jesus kommt, redet und dann eben mit den Jüngern, wo er eigentlich sagt, eben komme mit leeren Händen, komme mit kindlichem Vertrauen, komme mit großen Erwartungen. Nehmen wir das mit in die Gebete, im Alltag. Machen wir nicht den Fehler, den dieser Mann gemacht hat. Traurig geworden und gesehen, na, es gibt doch ein bisschen was eine Spur wichtiger ist als Jesus. Irgendwas, was zurückhält. Irgendwas, an das er sich klammert. Oder sind es Verletzungen? Oft klammert man sich an Verletzungen oder Enttäuschungen, über die man nicht hinweg kann. Ah, das muss man loslassen. Man muss loslassen. Ja? Die Hände frei machen lassen. Frei machen. Aktiv frei machen. Machen wir nicht den Fehler, den dieser Mann gemacht hat, Jesus den Rücken gekehrt und etwas anderes wichtiger im Leben zu haben als Jesus. Das Schöne ist, wenn man die Entscheidung trifft, Jesus die Nummer 1 zu haben, dann gibt es diese Freude. Dann ist es großartig, wie wir sehen, wow, Gemeinde, großartig, Gemeinschaft, Gottesdienst, ewiges Leben, ein Stück Himmel hier schon genießen dürfen. Ich wünsche, dass wir diese Freude immer mehr erleben, dass wir immer mehr das sehen, dass wir mit diesen leeren Händen kommen, jeden Tag, mit diesem kindlichen Vertrauen, mit diesen großen Erwartungen. Nehmen wir uns Zeit. für einen Moment der Stille. Vielleicht ist dir was bewusst worden, was groß worden, wo du siehst, ich muss eigentlich loslassen, ich muss das weggeben. Es belastet mich, dass ich mit leeren Händen zu Jesus kommen kann. Vielleicht brauchst du mehr von diesem kindlichen, einfachen Vertrauen. Vielleicht sind deine Erwartungen an Gott zu klein. Vielleicht denkst du zu klein über Gott. Vielleicht siehst du nicht, dass ihm ja viel mehr möglich ist. Siehst nur deine eigenen Möglichkeiten. Nehmen wir uns Zeit für einen Moment der Stille und die wir dann mit einem Gebet abschließen.